Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns. Als der Mann sich an seinen Computer setzt und im Darknet auf eine Seite stößt, die Kriminelle vernetzt, findet er schnell, wonach er sucht. Wer will sich mir anschließen, lautet die Überschrift der Anzeiger. Nur wenige Tage später treffen drei, sich bis dahin völlig unbekannte Männer, zum allerersten Mal, um gemeinsam ein Verbrechen zu begehen. Nachdem dieses aber scheitert, gerät eine junge, ahnungslose Frau in das Visier der Bande. Es ist reiner Zufall, dass Ri Isogai an diesem Abend zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Dies ist der schreckliche Fall eines Verbrechens, welches so gar nicht hätte stattfinden sollen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hallo und willkommen bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex und das hier ist mein Podcast. Hey, hey, ich bin zurück mit einem neuen Fall und ja, der macht einen richtig wütend. Ich bin gespannt auf deine Gedanken. Schreibe mir diese gerne via Instagram. Dort findest du mich als oder unter wahre-verbrechen-podcast. Bevor es nun aber sofort mit dem Fall losgeht, gibt es an dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an dich und an euch für euren Support und eure Treue und eure Liebe. Ja, und was gesagt werden muss, muss eben gesagt werden. Also riesengroße Umarmung von mir an dich, von mir an euch. Gut, na dann geht's jetzt mal los mit dem Fall. Am 24. August 2007 war die 31-jährige Büroangestellte Ri Isogai auf dem Heimweg von einer Betriebsfeier in der Präfektur Aichi auf Honshu. Während sie zum Bahnhof ging, rief sie normalerweise ihren Freund an, um sich sicherer zu fühlen. Sicher, Japan war zu diesem Zeitpunkt ein Land mit einer relativ niedrigen Kriminalitätsrate im Vergleich zu anderen Ländern. Aber trotzdem gab ihr das Telefonat immer ein zusätzliches Maß an Sicherheit. An diesem Abend konnte Ri ihren Freund jedoch nicht erreichen und musste deshalb alleine gehen. Das Schlimme an dieser Tatsache, dies war der Abend, an dem sie getötet wurde. Bevor sie es zum Bahnhof schaffte, wurde Ri von drei Männern gepackt und mitgenommen und wenige Zeit später würde sie tot sein. Was diesen Mord aber noch erschreckender machte, war die Tatsache, dass sich keiner der drei Männer bis eine Woche vor dem Mord kannte. Nein, sie waren erst in Kontakt gekommen, als der Serienmörder und offensichtliche Anführer des Trios, Yoshitomo Hori, über eine verdeckte Dark-Website, die dazu diente, Kriminelle miteinander in Kontakt zu bringen, mit den beiden anderen in Verbindung trat. Yoshitomo Hori wurde am 29. April 1975 als Sohn einer japanischen Mutter und eines koreanischen Vaters in Japan, als Yoshitomo Kim, geboren. Als fünftes von fünf Kindern hatte Hori in seinen jungen Jahren nicht nur mit einer Reihe von gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, sondern auch mit einem unruhigen Familienleben, da sich seine Eltern oft wegen der ständigen Affären seines Vaters stritten. Das machte das Leben für den Jungen und seine Geschwister natürlich schwierig, da sie sich oft vernachlässigt fühlten, was sich noch verschlimmerte, als sich seine Eltern scheiden ließen und seine Mutter sich ganz auf sich allein gestellt, um ihre Kinder kümmern musste. Zu viel für sie. Und deshalb wurde Hori zu seiner Großmutter väterlicherseits geschickt, die als nationalistische Koreanerin sehr stolz darauf war, ihrem Enkel eine anti-japanische Einstellung zu vermitteln, die seine Weltanschauung mit zunehmendem Alter verzerren sollte. Doch das war nicht das Einzige, was ihn vermutlich dazu veranlasste, diese Wut auf seine Mitmenschen zu entwickeln. Denn während seiner Zeit in der Junior High School wurde Yoshitomo Hori nicht nur von seinen Mitschülern gemobbt, sondern auch von seinen Lehrern heftig bestraft. Zum Beispiel, weil er eine leicht zerrissene Hose anhatte. Und vielleicht kann man sogar verstehen, dass er zu diesem Zeitpunkt anfing zu rebellieren, indem er zum Beispiel den Unterricht schwänzte und schließlich die Schule ganz abbrach, um für seinen Bruder in dessen Baufirma zu arbeiten. Wegen chronischer Rückenschmerzen musste Hori diesen Job jedoch aufgeben. Da er in seinem Heimatland ohne Schulabschluss nur noch wenige Möglichkeiten hatte, Geld zu verdienen, das reichte, um zu leben, ging er stattdessen für ein paar Monate ins Ausland nach Guam, wo er in relativ kurzer Zeit sehr viel Geld verdiente und somit zumindest seine finanziellen Sorgen für die nächste Zeit vergessen konnte. Als Hori nach Japan zurückkehrte, konnte er sich mit Gelegenheitsjobs für seine Geschwister über Wasser halten, wenn er ein bisschen Geld brauchte. Fürs Erste aber reichten seine Ersparnisse und diese neu gewonnene finanzielle Freiheit gab ihm dann auch mehr Zeit, sich auf sein Sozialleben zu konzentrieren. Das einen großen Aufschwung nahm, als er 1991 mit einer jungen Angestellten einer Imbissbude namens Ku auszugehen begann. Doch wie würde sich ihre Beziehung auf den immer noch auf die ganze Welt wütenden Yoshitomo Hori auswirken? Ziemlich positiv, zumindest am Anfang. Denn nicht lange nachdem sie zusammenkamen, wurde Ku schwanger und die beiden heirateten noch vor Ende des Jahres. Mit der Zeit verfiel Yoshitomo jedoch in die gleichen Muster wie sein Vater und er begann eine Affäre mit einer Frau namens Otsu. Und selbst als die Affäre endete, traf er sich weiterhin mit anderen Frauen, auch nachdem seine Frau mit ihrem zweiten Kind schwanger war. Hori bemühte sich aber nicht, zurück zu seiner Familie zu finden und ein guter Vater und Ehemann zu werden. Stattdessen wurde es eigentlich nur noch schlimmer. Irgendwann war es so, dass Hori anfing, seiner Familie ein monatliches Taschengeld zu geben, damit sie überleben konnten, während er den Großteil des Geldes für seine neue Geliebte Hinoe ausgab. Mitte der 90er Jahre wurden dann er und seine Familie aus ihrem Haus geworfen, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen konnten. Doch Hori dachte nur an sich und überließ seine Familie sich selbst, während er zu Hinoe zog, um ihr Geld abzuquatschen und auch zu stehlen, wann immer er welches brauchte. Da er nun dringend Geld brauchte, um seine Schulden zu begleichen, suchte Yoshitomo Hori nach Möglichkeiten, schnell etwas dazu zu verdienen. Er hatte zwar einen Job als Subunternehmer für die Firma seines Bruders, aber das brachte ihm nicht annähernd das Geld ein, das er brauchte, um sich über Wasser zu halten. Mit seinem Lohn konnte er nicht einmal die Kosten für seinen Firmenwagen abbezahlen. Und ich denke, das kann man jetzt nehmen, wie man will. Aber dieser Tiefpunkt in seinem Leben soll der Startschuss für seine kriminellen Aktivitäten gewesen sein. Ursprünglich hatte er vor, nur in ganz großen Anführungszeichen kleinere Verbrechen wie Handtaschendiebstahl oder Überfälle auf Pachinko-Casinos zu begehen. Aber nachdem er eines Nachts dem Besitzer eines Pachinko-Casinos nach Hause gefolgt war, um seinen Tagesablauf zu erkunden, drang er stattdessen in dessen Wohnung ein und raubte ihn nicht nur aus, sondern tötete ihn und seine Frau. Später rechtfertigte Hori diese Tat damit, vor allem vor sich selbst, dass er keine Zeugen zurücklassen wollte. Doch selbst wenn das seine Logik war, so war dieser Mord auch eine Art Startschuss für sein neues Leben, Denn nun hat er diese eine Grenze überschritten, die kein Mensch eigentlich jemals überschreiten darf. Vielleicht kann man sogar sagen, dass er nun sein wahres Inneres befreit hatte. Denn es deutete alles darauf hin, dass der Wunsch zu töten schon eine Weile in ihm steckte. Ein Gedanke, der vielleicht aus seiner Wut und Unzufriedenheiten mit der Welt, in die er hineingeboren wurde, im Allgemeinen zusammenhängt. Aber was auch immer die Wahrheit war, die Realität war, dass Yoshitomo Hori jetzt ein Mörder war. Und diesen Weg würde er nun fortsetzen, nachdem er von seiner Frau offiziell geschieden und aus dem Haus seiner Geliebten geworfen worden war, die ihn und sein Verhalten ebenfalls satt hatte. Und dann kam der Sommer 2006, der Zeitpunkt, an dem Hori, der aufgrund eines Streits mit seinem Bruder, welcher zur Kündigung führte, arbeitslos geworden war. Er beschloss, ein Haus auszurauben, an dem er ein paar Jahre zuvor gearbeitet hatte. Da er wusste, dass dort eine 69-jährige Frau wohnte, die alleine war und sich im Zweifelsfall nicht wehren konnte, wenn sie ihn erwischte, hatte er quasi nichts zu befürchten. Nachdem er zusammen mit seinem Komplizen Hiroshi Sato in das Haus eingebrochen war und die Frau ihrer Besitztümer im Wert von über 400.000 Yen beraubt hatte, schlug und würgte Hori sie und verletzte sie so schwer, dass sie 56 Tage im Krankenhaus bleiben musste, um sich zu erholen. Doch selbst mit dem Geld, das er bei dem Überfall erbeutet hatte, schaffte Hori es nicht, Schulden zu begleichen. Und so suchte er im Internet nach weiteren Möglichkeiten, schnelles Geld zu verdienen. Und bei dieser Suche stieß er auf eine Website im Darknet, die Jobs für verschiedene kriminelle Aktivitäten anbot. Grob ins Englische übersetzt hieß die Seite Dark Employment Security Office. Unter normalen Umständen wäre es natürlich höchst riskant, eine solche Arbeit anzunehmen, die mit einer Online-Spur, sage ich mal, verbunden sein könnte. Aber im Dark Web, wo die Informationen anonymisiert waren und die IP-Adressen von sogenannten Tor-Browsern verborgen wurden, war dieses Risiko für Hori so gut wie nicht vorhanden. Als ein 40-jähriger arbeitsloser Obdachloser namens Kenji Kawagishi am 17. August 2007 auf dieser Website eine Nachricht mit folgendem Wortlaut veröffentlichte: Ich bin aus dem Gefängnis raus und lebe in meinem Van. Hat jemand in Aichi Lust, sich mir und meinen kriminellen Gedanken anzuschließen? Ergriff Yoshitomo Hori die Chance, denn wenn er jemanden hätte, der ihm bei seinen kriminellen Unternehmungen helfen würde, hätte er sicher bessere Chancen auf eine größere Ausbeute. Und er war nicht der Einzige, der sich für diese Gelegenheit interessierte. Denn zwei weitere Männer, der 36-jährige Zeitungsverkäufer Tsukasa Kanda und der 29-jährige Arbeitslose Ichiro Hondo, antworteten ebenfalls auf die Nachricht. Denn auch sie brauchten dringend Geld und suchten nach Gleichgesinnten, mit denen sie zusammenarbeiten könnten. Doch wie würden diese wildfremden Männer am besten vorgehen, um an Geld zu kommen, wenn sie sich doch noch nie persönlich getroffen hatten? Nun, im Endeffekt war der Job so ziemlich vergleichbar mit dem, was Hori bisher alleine gemacht hatte, nämlich Leute ausrauben. Die erste Person, die sie ausrauben wollten, war ein reicher Pachinko-Spieler, den Hori kannte. Aber als das nicht klappte, waren sie gezwungen, zu jemandem anderen überzugehen. Und dieser jemand war ein Klempner. Doch glücklicherweise für den Klempner scheiterte auch dieser Raubüberfall. Am Ende wurde Ichiro Hondo sogar wegen Hausfriedensbruch und versuchten Diebstahls verhaftet. In ihrer Verzweiflung trafen sich die verbliebenen drei Männer noch am selben Tag und beschlossen, dass es das Beste wäre, eine Frau von der Straße zu entführen. Sobald sie von der Straße geschafft hätten, würden sie sie ausrauben und töten, um sicherzustellen, dass sie niemals mit der Polizei sprechen würde. Und so kommen wir in dieser Geschichte wieder zu Ri Isogai, die Frau, die von Yoshitomo Hiro, Kenji Kawagishi und Tsukasa Kanda auserwählt wurde, ihr Opfer zu werden. Was Ries Geschichte betrifft, so wurde sie 31 Jahre zuvor, am 21. Juli 1976, in der Präfektur Aichi geboren. Sie war ein Einzelkind und wurde von ihrer Mutter aufgezogen, nachdem ihr Vater an Leukämie gestorben war, als sie gerade einmal 2 Jahre alt war. Obwohl es für die Familie schwer war, legte Ries Mutter viel Wert darauf, ihrer Tochter eine starke Arbeitsmoral zu vermitteln und sie zu einer ehrlichen und fürsorglichen Persönlichkeit zu erziehen, um ihr zu ermöglichen, sich erfolgreich in der Welt zurechtzufinden, sodass sie jetzt mit Anfang 30 einen guten Job als Büroangestellte hatte und dabei war, für den Kauf eines neuen Hauses für sich und ihre Mutter zu sparen. Wobei sie zu diesem Zeitpunkt bereits 8 Millionen Yen auf einem Sparkonto angesammelt hatte. Aber für Ri ging es nicht nur um die Arbeit. Sie wusste auch, wie man sich amüsiert und Spaß hat. Sie nutzte jede Gelegenheit, um in ihr örtliches Go-Café zu gehen, wo sie das berühmte chinesische Brettspiel mit anderen Gleichgesinnten spielen konnte. Und hier lernte sie auch ihren Freund Taki kennen. Die beiden nutzten das gemeinsame Spiel zunächst, um miteinander zu flirten, indem sie sich gegenseitig Sätze wie »Ich liebe dich« in die Zahlencodes des Spiels buchstabierten. Als sie kurz darauf anfingen, sich zu daten, verging kaum ein Tag, an dem sie nicht in fast ständigem Kontakt waren, wobei sie meistens telefonierten, wenn sie nicht zusammen sein konnten. Umso schlimmer für Taki, dass ausgerechnet das einzige Mal, als es für Ries Sicherheit wirklich von Vorteil gewesen wäre, er telefonisch nicht erreichbar war. Nachts und allein unterwegs war Ri leichte Beute für das Trio rund um Yoshitomo Hiro, welches sie gegen 22 Uhr an diesem Abend des 24. August 2007 auf der Straße erspäht hatte. Als Ri merkte, dass 3 Männer sich ihr in einem Lieferwagen näherten, versuchten diese zunächst, sie zu beruhigen, als sie mit ihrem Wagen am Straßenrand anhielten. Sie behaupteten, sie hätten sich verfahren und suchten nach dem Weg. Da Ri helfen wollte, näherte sie sich dem Wagen. In den nächsten Augenblicken musste dann alles ganz schnell gegangen sein. Hiro sprang aus dem Wagen heraus und zwang Ri in den Laderaum. Bevor er ihr Handschellen anlegte und sie zusammen mit seinen Komplizen mit Messern bedrohte und verlangte, dass sie ihnen ihr Geld und ihre Bankkarten gibt. Ri tat dann genau das, was die Männer von ihr verlangten. Sie händigte ihnen ihre Geldbörse mit 60.000 Yen und ihre EC-Karte aus. Als Yoshitomo Hiro sie dann aufforderte, ihm ihre PIN zu geben, weigerte sich Ri aber vehement dagegen. Ihr Schweigen bestrafte Hiro mit festen Schlägen und Tritten gegen ihren Kopf und Oberkörper. Um sich und ihr Leben zu schützen, verriet Ri schlussendlich ihren Entführern ihre PIN und als diese dann den 4-stelligen Code hatten, fuhren sie zu einem ruhigen Ort am Rande von Nagoya, wo Kenji zunächst versuchte, Ri zu vergewaltigen, aber von seinen beiden Begleitern davon abgehalten wurde, da sie nicht riskieren wollten, durch die DNA-Spuren, die sein Sperma hinterlassen würde, erwischt zu werden. Einer der Männer stülpte Ri nun eine Plastiktüte über den Kopf und umwickelte diese mit Packband. Ries Überlebenskampf dauerte mehrere Minuten. Und als es ihren Mördern nicht schnell genug ging, beschlossen sie, noch einen Schritt weiter zu gehen, indem sie ihr ein Seil um den Hals legten, sie erwürgten und mit einem Hammer auf den Kopf schlugen. Und das insgesamt 40 Mal. Um Ries Leiche loszuwerden, warfen sie sie am Morgen des 25. August gegen 4 Uhr morgens in einem Wald in Mitsunami in der Präfektur Gifu ab und fuhren in dem Glauben, dass sie mit ihrem Verbrechen davonkommen würden, weg. Doch eines kann ich euch sagen. Zum Glück kam es anders. Denn als die 3 Männer den nächsten Supermarkt erreichten und dort versuchten, Ries Bankkarte an einem Geldautomaten zu benutzen, stellten sie fest, dass sie ihnen eine falsche PIN gegeben hatte. Die 3 Männer beschlossen, dass sie zu diesem Zeitpunkt nichts mehr tun konnten. Sie vereinbarten sich zu trennen und sich am nächsten Abend wiederzutreffen, um in einem Seifenladen in der Nähe des Bahnhofs einen Raub zu begehen. Dazu kam es aber nicht. Denn am Nachmittag des 25. August ging Genji Kawagishi auf direktem Weg zur Polizei und stellte sich. Er hielt die Schuldgefühle nicht mehr aus und konnte nicht mehr mit der Angst leben, irgendwann geschnappt zu werden. Also stellte er sich und bot der Polizei seine vollste Kooperation an. Nach japanischem Recht wird unabhängig von der Schwere des Verbrechens in der Regel auf die Todesstrafe verzichtet, wenn sich ein Verbrecher stellt, bevor er als Verdächtiger identifiziert wird. In der Hoffnung, der Sache zuvorzukommen, erzählte Kenji der Polizei alles, was er zu diesem Zeitpunkt wusste. Dazu gehörte aber nicht nur, was mit Ri Isogai passiert war und wo sie ihre Leiche entsorgt hatten, sondern auch die Namen seiner beiden Komplizen, Yoshitomo Hori und Tsukasa Kanda. Nachdem Kenji Kawagishi gestanden hatte, machte sich ein Einsatzkommando auf den Weg, um die Leiche von der verstorbenen Ri zu bergen. Parallel machten sich Ermittler auf den Weg, um Hori und Kanda wegen des Mordverdachts festzunehmen. Im Fall von Hori gelang es ihm jedoch, der Verhaftung zu entgehen, weil er einen Tipp bekommen hatte und rechtzeitig fliehen konnte. Kanda hingegen konnte widerstandslos festgenommen werden. Am 27. August wurde dann auch Hori verhaftet, sodass nun alle drei Täter offiziell wegen Raub, Entführung, Freiheitsberaubung und Mord angeklagt werden konnten. Kenji Kawagishi wurde zusätzlich noch wegen versuchter Vergewaltigung angeklagt. Entgegen ihrer Annahme, zumindest der Todesstrafe irgendwie entgehen zu können, mussten sie schon sehr bald feststellen, dass angesichts der Grausamkeiten, die sie Ri Isogai angetan hatten, ihre Mutter Fumiko eine Petition für die Hinrichtung aller drei startete, welche bis zum Beginn des Prozesses von 150.000 Menschen unterzeichnet wurde. Als sie später in einem Interview gefragt wurde, warum sie die Todesstrafe für die Männer so eifrig verfolgte, sagte sie: "Sie sind Teufel, die kein menschliches Herz haben. Deshalb akzeptiere ich nur ein Todesurteil. Deshalb werde ich alles tun, was ich kann." Unter den Unterzeichnern der Petitionen waren im Übrigen auch die Väter von Kenji und Tsukasa. Das Gericht hatte sich damals letztendlich dafür entschieden, die staatliche Hinrichtung als Mittel der Bestrafung offen zu lassen, sollten die drei Männer nach dem Prozess, welcher im September 2008 begann, für schuldig befunden werden. Und im Prozess haben sich alle drei schuldig bekannt. Mit Sicherheit hatten sie die Hoffnung, dadurch der Todesstrafe zu entkommen. Mit Kenji Kawagishi aber als Maulwurf der Gruppe hatten die anderen beiden wiederum auch keine andere Wahl, als sich zu stellen. Im Fall von Yoshitomo Hori musste sein Schuldbekenntnis über einen Anwalt abgegeben werden, der sich entschlossen hatte, bei der Verhandlung kein einziges Wort zu sagen. Natürlich gab es dafür auch einen Grund. Er hatte Angst, denn die Polizei ermittelte noch während des Prozesses wegen der anderen von ihm begangenen Morde gegen ihn, die er noch vor dem Mord an Ri Isogai begangen hatte. Er befürchtete, dass alles, was er sagen würde, ihn nur noch schlechter aussehen lassen und ihn als Anführer der Gruppe darstellen würde. Allerdings, und das konnte er ja nicht wissen, hatten Polizei und Staatsanwaltschaft zu diesem Zeitpunkt keinen Anhaltspunkt, der ihn mit den anderen Morden in Verbindung brachte. Als der vorsitzende Richter Hiroko Kondo das Urteil verkündete, entschied er, dass sowohl Yoshitomo Hori als auch Tsukasa Kanda zum Tode verurteilt werden sollten, während Kenji Kawagishi die geringere Strafe von lebenslanger Haft erhielt, weil er sich frühzeitig stellte und der Polizei bei ihren Ermittlungen half. Der Richter sagte damals: "Ihre Motive für das Verbrechen ließen keinen Raum für Milde und die Todesstrafe war die einzige Option, selbst wenn man bedenkt, dass es nur ein Opfer gab. Denn ihre kriminellen Handlungen waren extrem gnadenlos und abscheulich und werden als ernsthafte Bedrohung für die Gesellschaft angesehen." Die Zeitungen im ganzen Land berichteten über das Urteil und es flammte die Diskussion darüber auf, ob die Todesstrafe der richtige Weg der Bestrafung sei, vor allem für ein vermeintliches Erstdelikt. Hori selbst erklärte auf Nachfrage, dass er die Todesstrafe für eine schwere Strafe hielt, auf die er nicht vorbereitet war. Was die Familie von Ri Isogai betrifft, so war sie mit dem Ergebnis zufrieden. Das Einzige, was sie noch glücklicher gemacht hätte, wäre gewesen, wenn auch Kenji hingerichtet worden wäre, sagte Ris Mutter in einem Interview. Und hier endet die tragische Geschichte um den Mord an Ri Isogai, aber nicht die von Yoshitomo Hori. Während Kenji Kawagishi bis heute im Gefängnis sitzt und Tsukasa Kanda am 25. Juni 2015 im Nagoya Detention House gehängt wurde, war Hori der einzige der drei, der nach seiner Verurteilung beim obersten Gericht von Nagoya Berufung einlegte, um aus dem Todestrakt entlassen zu werden. Diese Berufung war schließlich erfolgreich und seine Strafe wurde am 12. April 2011 in lebenslange Haft umgewandelt. Diese Entscheidung wurde dann jedoch in Frage gestellt, als ein Jahr später, im Sommer 2012, neue DNA-Beweise ans Licht brachten, dass Hori 1998 bei einem Einbruch in ein Haus an der Ermordung von zwei Menschen beteiligt war. Und der Mann, der schon einmal nur knapp dem Galgen entkommen war, stand nun erneut vor Gericht. Dieses Mal wurde er in beiden Anklagepunkten für schuldig befunden und zum zweiten Mal zum Tode verurteilt, ohne dass es die Hoffnung auf eine Begnadigung gab. Aber natürlich versuchte sein Anwaltsteam noch einmal gegen das Urteil Berufung einzulegen. Aber da es bereits der dritte Mord war, für den Yoshitomo Hori verurteilt wurde, wurden all die Versuche abgelehnt. Hori sitzt bis heute in der Todeszelle und wartet auf seine Hinrichtung, von der er, nach japanischem Gesetz, erst an dem Morgen erfahren wird, an dem er gehängt werden soll. Mittlerweile sind viele Jahre vergangen, in denen er Tag für Tag auf die Vollstreckung seines Urteils wartet. Und in dieser Zeit hat Hori mehrere belletristische Werke veröffentlicht, die von den japanischen Medien streng unter die Lupe genommen wurden und immer wieder die Frage aufwirft, ob es gerechtfertigt ist, ihn von irgendetwas profitieren zu lassen. Hori ist bis heute auch das einzige Mitglied des Trios, der sich öffentlich bei ihrer Familie entschuldigt hat. Doch am Ende des Tages ist das alles nur ein schwacher Trost für die Angehörigen, die den Rest ihres Lebens ohne Ri verbringen müssen. Und das ist die eigentliche Tragödie, die man aus diesem Verbrechen mitnimmt. Dass eine junge Frau aus der Welt gerissen wurde, bevor sie überhaupt anfangen konnte, richtig zu leben. Und das alles nur, weil drei Männer verzweifelt Geld brauchten. Wobei einer von ihnen bereits bewiesen hat, dass er mehr als fähig ist, sogar einen Mord zu begehen, um zu bekommen, was er möchte. Ris Mutter Fumiko kämpft bis heute für eine Reform der Gesetze, die es den Familien zukünftiger Opfer leichter machen würde, Gerechtigkeit zu erfahren. Vor allem, wenn es um finanzielle Entschädigung geht. Als sie in einem Interview mit der Japan Times gefragt wurde, was sie konkret ändern wolle, sagte sie: Selbst wenn Familien von Mordopfern in einem Zivilprozess eine Entschädigung erhalten, gibt es für sie derzeit keine Möglichkeit, Geld von den Tätern zu bekommen, wenn diese nicht zahlen. Und das Recht auf Entschädigung auf der Grundlage eines zivilrechtlichen Urteils erlischt nach 10 Jahren. Was bedeutet, dass die Familien erneut Klage einreichen müssen, wenn sie bis dahin nicht bezahlt wurden. Das derzeitige System ist nichts anderes als eine Belastung für die Opfer. Es sollte ein System geben, mit dem die Regierung die Familien der Opfer entschädigt, wenn die Täter die Zahlungen nicht leisten und die Kosten dann bei den Tätern geltend macht. Und weiter sagt sie: Ich denke, dass der Sinn des kurzen Lebens meiner Tochter darin bestand, ihren Tod nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, damit sich solche Vorfälle nicht wiederholen. Werbung. So, bevor es jetzt aber gleich mit der Folge losgeht, gibt es noch etwas zu feiern, denn meins oder wahrscheinlich unser liebstes Crime-Rätselspiel Black Stories feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Black Stories ist ein Set aus 50 Karten mit kniffligen rabenschwarzen Rätseln für Teenager und Erwachsene. Ja, und diese Rätsel gilt es dann durch geschickte Fragen zu lösen. Am meisten macht es natürlich Spaß in einer großen Runde mit Freunden und der Familie. Ja, und dabei liest dann einer aus der Gruppe die kurze Geschichte vor, die auf der Vorderseite der Karte steht. Und auf der Rückseite der Karte findet sich dann die Antwort der Geschichte. Und nun müssen sich also die Ratenden an die Auflösung der Geschichte heranfragen, wobei die Fragen dann so formuliert sein sollten, dass man sie mit Ja oder Nein beantworten kann. Und für alle Profis da draußen gibt es sogar eine neue Rätsel-Profi-Spielvariante, sage ich mal. Gespielt wird dann wie gewohnt, aber besonders clevere Fragen, die auf eine heiße Fährte führen, werden mit Punktechips belohnt und wer am Ende die meisten Punktechips gesammelt hat, gewinnt. Viele wissen, ich bin großer Fan der Black Story Spiele und deswegen freue ich mich auch wirklich sehr darüber, gemeinsam mit dem Moses Verlag dieses unglaubliche Jubiläum zu feiern. Ja, und wie wir das machen, ist auch mega, denn ich verlose ab heute, also ab dem 25. April 2024, auf meinem Instagram-Kanal Wahre Verbrechen Podcast 2 Black Stories Pakete, bestehend aus 5 Black Stories True Crime Editionen und einem Black Stories Brettspiel. Und außerdem bekommt jeder, der mag, durch meinen Code Verbrechen15 einen Monat lang 15% Rabatt auf alle Black Stories Spiele, die ihr im Online-Shop des Moses Verlag kauft. Und nochmal Happy Birthday Black Stories. Wir freuen uns natürlich auf weitere 20 Jahre. Danke auch an den Moses Verlag. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück und ich weiß, ihr werdet super viel Spaß mit den Spielen haben. Werbung Ende. Das war's mit dem Fall und damit willkommen im Outro. Hier lasse ich noch ein paar Gedanken zum Fall da und puh. Dieses Mal fällt es mir gar nicht so leicht, meine Gedanken zusammenzukriegen, denn dieser Fall ist, wie ich finde, wirklich nicht ohne. Ri Isogai war eine junge Frau, die gerade noch alles vor sich hatte. Und dann kam dieser verhängnisvolle Abend, an dem sich ihr Weg mit dem ihrer drei Mörder kreuzte. Einfach nur schrecklich. Ich denke, sehr viel kann man zu dem Fall und dem Verbrechen auch gar nicht sagen. Es kann kaum was hinzugefügt werden, denn er ist teilweise so absurd wie schrecklich zugleich. Denn da sind diese drei verlorenen Männer, die sich über das Dark Web, und das muss man sich mal überlegen, kennenlernen, auf einer Seite die Verbrecher für potenzielle Verbrechen zusammenbringt. Ja, einfach connected. Und wie irre, oder? Ich finde, es will gar nicht so richtig in meinen Kopf rein, dass es eine Börse für kriminelle Zusammenarbeit gibt. Aber ganz ehrlich, andererseits, raus aus der Illusion, wie verwunderlich ist das denn eigentlich wirklich? Denn es gibt ja einfach für alles und jeden einen Markt. Es ist trotzdem einfach sehr erschreckend. Ja, und was soll man zu diesen drei Männern eigentlich noch sagen? Da gibt es eigentlich auch so gut wie gar nichts. Die drei haben sich ganz bewusst dafür entschieden, lieber einen Raub oder einen Einbruch zu begehen, als irgendwie anders an ein paar Yen zu kommen. Und ich denke, wir sind uns hier auch einig. Also sie haben ihre Strafen verdient, es war schrecklich und ja, unglaublich, dass das so über diesen Weg zusammengekommen ist. Auf einen Punkt würde ich aber dennoch gerne zu sprechen kommen, da ich diesen ziemlich interessant finde und zu dem ich gerne deine Meinung hören möchte. Denn in Japan ist es so. Zum Tode verurteilte Straftäter sitzen jahrelang im Gefängnis und erfahren erst wenige Stunden vorher von ihrer Hinrichtung. Das heißt, die Verurteilten müssen eigentlich jeden Tag, jede Stunde, ja, jede Minute kann man glaube ich sogar sagen, damit rechnen, jetzt sozusagen hingerichtet zu werden. Ein krasser Gedanke, oder? Ich meine nicht, dass das ganze Thema rund um die Todesstrafe nicht eh schon ein krasser Gedanke ist. Aber diese Tatsache verschärft all das doch nochmal mehr, irgendwie finde ich. Weil wir alle können, hoffe ich, nicht nachvollziehen, wie es ist, auf seine Hinrichtung zu warten. Aber wenn wir diesen Wartegedanke mal auf irgendwas anderes lenken, also zum Beispiel auf eine wichtige Antwort, auf die wir warten, und eben einfach nicht wissen, wann diese kommt, boah, irgendwie schon ein sehr triggernder Gedanke, oder? Also für mich zumindest. Ich bin mir sicher, es wird auch die Meinung geben, dass diese Ungewissheit eine gerechte, zusätzliche Strafe ist. Andere werden auch der Auffassung sein, dass diese Unwissenheit schon an psychischer Folter grenzt, beziehungsweise eine solche ist. Ich habe dir in die Folgenbeschreibung mal einen Artikel zu diesem Thema gepackt. Den kannst du dann mal lesen. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf deine Meinung. Und noch kurz zum Abschluss. In Japan ist die Todesstrafe im Übrigen fest im Strafjustizsystem verankert und von Seiten der Regierung besteht die Auffassung, dass diese Strafe notwendig im Kampf gegen sogenannte grausame Verbrechen ist. Stand 2021 ergibt sich, dass auch in der japanischen Bevölkerung die Todesstrafe sehr angenommen wird und mit Bezug auf diese Aussage bzw. auf dieses Ergebnis belegt eine Umfrage aus dem Jahr 2015, denn hier lag die Zustimmungsquote zur Todesstrafe bei über 80%, wobei nur 10% für eine Abschaffung der Strafe gestimmt haben. Aber nicht vergessen, es handelt sich um eine Umfrage. Der japanische Kabinettssekretär betont auf Nachfrage, dass an der Todesstrafe als Waffe im Kampf gegen das Verbrechen festgehalten wird und der Gedanke an eine Abschaffung als unangemessen anzusehen ist. Ja, und damit lasse ich dich und euch mit meinem Gedankenwirrwarr zurück. Ich denke, damit habt ihr wieder genug Gesprächsstoff, um euch mit euren Freunden oder eurer Familie auszutauschen. Bevor ich mich aber verabschiede, möchte ich an dieser Stelle darum bitten, wirklich, dass, wenn dir mein Podcast gefällt, schreib mir eine liebe Bewertung bei Apple Podcast, bei Spotify, überall, wo es geht. Das wäre wirklich super cool. Folge mir auch gerne auf Instagram, Facebook, YouTube und. Ich freue mich, dich auf meiner Seite begrüßen zu dürfen und bedanke mich jetzt schon einmal ganz doll für deinen Support. Ja, und wenn du mich live sehen, hören und treffen möchtest, dann kannst du das einmal am 20. April 2024 in Hamburg und am 18. Oktober 2024 in Rostock. Die Tickets findest du in der Folgenbeschreibung. Ja, und damit sage ich, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleib sicher. Ciao. Werbung. So, bevor es jetzt aber gleich mit der Folge losgeht, gibt es noch etwas zu feiern, denn meins oder wahrscheinlich unser liebstes Crime-Rätselspiel Black Stories feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Black Stories ist ein Set aus 50 Karten mit kniffligen rabenschwarzen Rätseln für Teenager und Erwachsene. Ja, und diese Rätsel gilt es dann durch geschickte Fragen zu lösen. Am meisten macht es natürlich Spaß in einer großen Runde mit Freunden und der Familie. Ja, und dabei liest dann einer aus der Gruppe die kurze Geschichte vor, die auf der Vorderseite der Karte steht. Und auf der Rückseite der Karte findet sich dann die Antwort der Geschichte. Und nun müssen sich also die Ratenden an die Auflösung der Geschichte heranfragen, wobei die Fragen dann so formuliert sein sollten, dass man sie mit Ja oder Nein beantworten kann. Und für alle Profis da draußen gibt es sogar eine neue Rätsel-Profi-Spielvariante, sage ich mal. Gespielt wird dann wie gewohnt, aber besonders clevere Fragen, die auf eine heiße Fährte führen, werden mit Punktechips belohnt und wer am Ende die meisten Punktechips gesammelt hat, gewinnt. Viele wissen, ich bin großer Fan der Black Story Spiele und deswegen freue ich mich auch wirklich sehr darüber, gemeinsam mit dem Moses Verlag dieses unglaubliche Jubiläum zu feiern. Ja, und wie wir das machen, ist auch mega, denn ich verlose ab heute, also ab dem 25. April 2024, auf meinem Instagram-Kanal Wahre Verbrechen Podcast 2 Black Stories Pakete, bestehend aus 5 Black Stories True Crime Editionen und einem Black Stories Brettspiel. Und außerdem bekommt jeder, der mag, durch meinen Code Verbrechen15 einen Monat lang 15% Rabatt auf alle Black Stories Spiele, die ihr im Online-Shop des Moses Verlag kauft. Und nochmal Happy Birthday Black Stories. Wir freuen uns natürlich auf weitere 20 Jahre. Danke auch an den Moses Verlag. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück und ich weiß, ihr werdet super viel Spaß mit den Spielen haben. Werbung Ende. Höre jetzt die 4. und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts Steigt nicht ein, exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.